Wem gehört Deutschland? Was für eine Frage, die ist doch eigentlich ganz einfach zu beantworten. Uns gehört natürlich Deutschland, alle Macht geht vom Volke aus und natürlich gehört uns das Land, wir, also uns, dem Volk. Trotzdem hat Jens Berger diese Frage gestellt in seinem neuen Buch Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen. Und jetzt begrüße ich Jens Berger. Schönen guten Morgen, Herr Berger.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Rose.
Sollte nicht alle Macht vom Volke ausgehen und gibt es nicht sowas wie Volkseigentum? Also ich kenne das aus der DDR und sowas wie Volksvermögen gibt es doch eigentlich auch, oder?
Ja, sowas gibt es. Ich meine, das war ja, in der DDR hieß es Volksvermögen, aber auch der Westen ist ja durch das Wirtschaftswunder und die soziale Marktwirtschaft eigentlich mit diesem Mythos aufgewachsen, dass das Volksvermögen relativ gerecht verteilt ist. Da gibt es ja auch diesen wunderschönen Gründungsmythos, jeder hat hier mit 40 Mark angefangen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Es gab 40 Mark Bargeld, aber das komplette Immobilien-, Land- und Produktivvermögen blieb ja in den Händen derer, die es auch vor Kriegsende besessen haben. Also das ist einer der vielen Gründungsmythen der Bundesrepublik.
Also Sie sagen, das ist ein Märchen, das Märchen vom Volksvermögen. Wieso ist es ein Märchen und wieso wird das Märchen erzählt?
Ja, ich denke mal, also das Grundgesetz sagt ja auch, alle Macht geht vom Volke aus. Bloß wenn man einmal so hinter die Kulissen guckt, ist ja vollkommen klar, dass beispielsweise jetzt der Hartz-IV-Empfänger natürlich weniger Einflussmöglichkeiten auf die Politik hat, wie die große Verlegerfamilie. Und ja, um den Eindruck der Gleichheit aufrechtzuerhalten, sind solche Mythen natürlich ganz hilfreich.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, die Umverteilung ist politisch gefördert und gewollt, zumindest seit 1998. Welche Umverteilung meinten Sie denn damit?
Ja, also das geht leider in der täglichen Berichterstattung auch komplett unter. Deutschland war einmal, also die Bundesrepublik jetzt, war einmal ein Land, in dem tatsächlich die Vermögensschere und auch die Einkommensschere interessanterweise sich geschlossen haben. Also in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren. Diese Entwicklung wurde dann langsam abgestoppt und ab Anfang, Mitte der 90er gab es da eine Gegenbewegung und die Vermögensschere, vor allen Dingen auch die Einkommensschere, aber vor allen Dingen die Vermögensschere, die klafft seit Anfang der 90er ganz stark auseinander mit steigender Tendenz zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Und wenn man sich beispielsweise einmal die Besteuerung von Vermögen anschaut, aber auch die Besteuerung von Einkommen, ist ja ein Hauptfaktor zur Vermögensbildung, ist da natürlich auffällig, dass in dieser neoliberalen Ära, Höhepunkt rot-grüne Regierung, dass da so ziemlich sämtliche Steuern, die die Vermögenden eigentlich zahlen müssen, massiv gesenkt werden. Also ich nenne da beispielsweise mal die Kapitalertragssteuer, die 1998 noch 53% betrug, heute nur noch 25% beträgt. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber wenn man mal beispielsweise sieht, dass so eine Familie wie die Familie Klatten, der BMW gehört, dass die in guten Jahren allein 2,5 Milliarden Euro Dividende einstreicht von BMW und dieses Einkommen, diese 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, dass die nicht mehr mit 53, sondern nur noch mit 25% besteuert werden, das ist natürlich eine ganz massive Subventionierung.
In der Werbung für Ihr Buch, Wem gehört Deutschland, steht der inoffizielle Reichtumsbericht. Wo liegen denn die Reichtümer und wo liegt denn das Vermögen in Deutschland? Kann man das einfach beantworten?
Man kann es also statistisch sehr, sehr einfach beantworten, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass man sich dort auf ein Datenmaterial verlassen muss, das nicht sonderlich präzise ist. Also in Deutschland wird keine systematische Reichtumsforschung betrieben. Über die Hartz-IV-Empfänger weiß man so ziemlich alles, das ist alles transparent. Über Reichtum wird nicht geforscht, es interessiert nicht. Nehmen wir mal das Statistische Bundesamt beispielsweise. Bei seinen großen Zahlenkolonnen werden Haushalte, die mehr als 18.000 Euro im Monat verdienen, das ist jetzt Einkommen und nicht Vermögen, aber muss man davon ausgehen, dass die vermögendsten Familien natürlich auch ganz hohes Einkommen haben, werden herausgenommen aus den ganzen Zahlen, aus den Berechnungen, angeblich, weil es statistische Ausreißer sind. Da stellt man sich durch die Frage, wie will der Staat dann überhaupt beispielsweise über so etwas wie eine Vermögenssteuer entscheiden, wenn ihm das Zahlenmaterial fehlt. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Die Frage war ja eigentlich eine andere. Können Sie die bitte nochmal wiederholen?
Ja, also wo denn die Vermögen sind? Sind sie bei den Banken? Ja. Also wenn die Frankfurter Rundschau schreibt heute, die Gewinne sprudeln, Banken erzielen Rekorde. Liegt das Geld oder das Vermögen bei den Banken, eher bei den großen Firmen? Wo liegt denn die Kohle oder das Vermögen?
Ja, das ist ja ganz interessant. Also Banken, Unternehmen gehören letztendlich auch immer nur Privatpersonen. Also alles gehört letztendlich entweder dem Staat oder Privatpersonen. Und wenn man das einmal statistisch betrachtet, ist es das oberste Prozent ungefähr der deutschen Bevölkerung. Dem gehören rund 45% des Volksvermögens, wie Sie es Anfang nannten. Also 1% der Bevölkerung, dem gehört die Hälfte. Statistisch auch interessant, der unteren Hälfte der Bevölkerung, also 40 Millionen Menschen, gehören zusammengenommen gerade einmal 1,4% des Volksvermögens.
Das heißt, denen, die viel haben, die müssen wenig Steuern zahlen und die wenig oder nicht ganz so viel haben, müssen viel Steuern zahlen. Der Mittelstand, das konnte man ja am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen, denen wird relativ viel zugemutet, aber die richtig viel Geld haben, die müssen wenig Steuern zahlen. Kann man das so einfach sagen?
Ja, das kann man so einfach sagen. Also es sind nicht diejenigen, die, also man muss da natürlich zwischen absolut und relativ trennen. Es ist klar, dass auch eine Frau Klatten natürlich mehr Steuern bezahlt als ein Bandarbeiter bei VW, der jetzt auch nicht zu den Armen gehört. Bloß relativ zum Einkommen bezahlt der Bandarbeiter bei VW wesentlich mehr als Frau Klatten. Relativ bezahlt übrigens auch der Hartz-IV-Empfänger mehr, da er einen großen Teil seines Transfereinkommens für umsatzsteuerpflichtige Sachen ausgibt, also wo dann die Mehrwertsteuer drauf anfällt. Was auch immer vergessen wird, also es wird, der Staat erhebt mehr Mehrwertsteuer als Einkommensteuer, Vermögensteuer nimmt er ja fast überhaupt gar keine ein.
Und Mehrwertsteuer zahlen ja alle, auch die wenig Vermögen haben, das heißt, da sind wir alle dran. Ne?
Da sind wir alle dran, das ist richtig, ja.
Sie schreiben ja auch zum Finanzmarkt, zur schönen neuen Finanzwelt, und da beschreiben Sie einen Player, das klingt ja wie ein Krimi, BlackRock. BlackRock klingt irgendwie cool, aber wenn man sich anguckt, was sie machen, ist es gar nicht mehr so cool, oder?
Nee, das ist überhaupt nicht cool. Vor allen Dingen, BlackRock ist komplett unbekannt. Also ein paar Insider wissen vielleicht, können mit dem Namen BlackRock irgendwas anfangen. Dabei BlackRock gehört, ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, gehört die halbe Welt. In Deutschland ist BlackRock ist an jedem DAX-Konzern beteiligt. Bis auf mit zwei Ausnahmen, das sind Sonderregeln wie bei VW beispielsweise, ist BlackRock der größte Aktionär von jedem DAX-Konzern. Bei fast allen der 20 weltgrößten Unternehmen gehört BlackRock zu den zwei größten Aktionären. BlackRock verwaltet 4 Billionen sind es, 4 Billionen Anlegergeldern. Und das ist natürlich eine Machtposition, die diese Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock hat, die man sich kaum vorstellen kann.
Klingt wie geheime Weltregierung. Was ist denn BlackRock? Also eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, aber wer steht dahinter und wie kann so ein großes Ding entstehen mit so einem riesigen Vermögen?
Ja, das eigentliche Geheimnis von BlackRock ist, dass sie mit einem blauen Auge durch die Finanzkrise gekommen sind. Und da begann sozusagen der steile Weg von BlackRock. BlackRock verwaltet Anlegergelder. Also BlackRock treibt überhaupt gar keinen Eigenhandel, wie es beispielsweise Goldman Sachs oder die Deutsche Bank ja tun, sondern spielt oder investiert, je nachdem wie man sieht, ausschließlich mit Anlegergeldern. Das sind die Anlegergelder der Superreichen. Das sind allerdings auch Gelder aus Pensionskassen, Gelder aus Lebensversicherungen oder Gelder von Staatsfonds, wie beispielsweise aus Russland oder Norwegen, wo halt die Überschüsse aus den Rohstoffgeschäften verwaltet werden. Die geben BlackRock das Geld, BlackRock verwaltet es, macht damit ganz gute Rendite, das muss man in der Tat zugestehen. Das Problem ist bloß halt das Gesellschaftliche, dass dadurch natürlich eine unglaubliche Machtkonzentration entstanden ist.
Nun können wir jetzt die Details aus Ihrem Buch nicht alle durchdeklinieren, obwohl ich Lust dazu hätte. Die kann man sich ja anschauen und Sie haben genau recherchiert, wo das Vermögen ist, wo das Geld ist, wo die Macht ist. Aber Sie bieten auch Alternativen an auf dem Weg zu einer gerechten und stabilen Gesellschaft. Bevor wir dazu kommen, das sind ja einige Punkte, die Sie aufmachen und Forderungen oder Vorschläge, die Sie machen. Gibt es in diesem Wirtschaftssystem überhaupt eine gerechte und stabile Gesellschaft? Lässt sich das hinbekommen? Also mit dem Background Demokratie, Rechtsstaat und dem jetzigen Wirtschaftssystem, haben Sie die Hoffnung, dass es eine gerechte und stabile Gesellschaft so geben kann oder ist sie nicht ständig instabil?
Gibt es selbstverständlich, doch. Man muss immer natürlich sich die Frage stellen, was ist gerecht? Also ich bin jetzt kein Kommunist, der sagt, alle Menschen müssen das Gleiche besitzen. Ich bin ein Mensch, der sagt, alle Menschen müssen die gleichen Chancen haben und allen Menschen muss es jeweils im gesellschaftlichen Kontext gut gehen. Und das ist nicht der Fall. Und dass es mal bessere Zeiten gab, ich meine, das ist ja eigentlich unumstritten. Nehmen wir mal die ganze Nachkriegszeit. Bis zu Beginn eigentlich des Zusammenbruchs des Kommunismus, das war ja eigentlich eine relativ gute Zeit, in der ansatzweise so etwas wie Chancengleichheit in der Tat vorhanden war, in der, wie gesagt, die Vermögen zusammengegangen sind, in der der Kapitalismus auch funktioniert hat. Aber mit dem, ob da jetzt einen konkreten Zusammenhang gibt, darüber streiten die Experten, aber mit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat sich ja der Kapitalismus entfesselt und ja ist eigentlich zu einem System geworden, das in der Tat grotesk instabil ist und zu grotesken Ungleichheiten führt.
Sie machen Vorschläge und sagen, der Beginn muss erstmal sein, dass man eine statistische Erhebung macht der Vermögen und der Wohlhabenden. Das haben wir schon besprochen. Dann sagen Sie Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und vielleicht auch einer einmaligen Vermögensabgabe und Rückgabe aller Steuersenkungen und Steuererleichterungen seit 1998, Einführung der Millionärssteuer und Sonderregelung bei Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Dann das ist ja eine ganze Latte, Rücknahme der Hartz-IV-Reformen, das ist eine Sache und Verschärfung des Stiftungsrechts. Dann reden Sie von Steuerschlupflöchern, das sind ja alles Dinge, die eigentlich politisch machbar wären und gar nicht so revolutionär klingen.
Das stimmt, das ist ja das Überraschende eigentlich, dass das alles ja machbar ist, dass das alles durchaus im Rahmen des Realistischen Umsetzbaren ist.
Das heißt, was passt Ihnen denn am Stiftungsrecht nicht? Sie schreiben Verschärfung des Stiftungsrechts. Sind das Schlupflöcher, um Vermögen irgendwie unterzubringen?
Es ist garantiert jetzt keine Hauptforderung von mir, aber es ist natürlich eine Nebenforderung, da es in der Tat ein Schlupfloch ist. Nehmen wir mal die Bertelsmann Stiftung beispielsweise, gehört also zum Bertelsmann Imperium. Dadurch hat die Bertelsmann-Familie, obwohl sie die Macht hat, zu bestimmen, was diese Stiftung tut, konnte sie dadurch von der Erbschaftssteuer weitestgehend befreit werden. Sie muss kaum noch Steuern auf ihre Gewinne bezahlen. Und das ist ganz einfach eine Sache. Dafür sind Stiftungen eigentlich nicht gedacht. Also ich habe natürlich jetzt nichts gegen Stiftungen, die für wohltätige Zwecke im gemeinnützigen Sinne arbeiten, aber diese Familienstiftungen tun das ja nicht, sondern sie verwalten das Vermögen und eigentlich ist ihr einziger Zweck, dass das Unternehmen nicht zerschlagen werden kann, nicht von irgendwelchen Heuschrecken aufgekauft werden kann, das ist klar, aber auch, dass das Unternehmen möglichst wenig Steuern bezahlen muss und vor allen Dingen, dass die Erbschaftssteuer wegfällt, das ist ja das Entscheidende.
Die Erbschaftssteuer, die muss sozusagen beibehalten werden, erhöht werden. Sie fordern auch das sofortige Ende der Privatisierungspolitik. Können Sie erläutern, was Sie mit der Privatisierungspolitik meinen und was Sie daran kritisieren?
Ich meine, da gibt es natürlich viele Sachen zu kritisieren in der Privatisierungspolitik, das ist klar, bloß jetzt in diesem Kontext, nehmen wir beispielsweise mal die Krankenhäuser, ist ein öffentliches Gut, dieses öffentliche Gut wird durch die Privatisierung zur Renditemaximierung von Privatpersonen eingesetzt. Und das ist natürlich Vermögensverteilung, das ist klar. Wie kann ich ein Krankenhaus auf Rendite trimmen, indem ich Kosten senke? Kosten senke heißt, dass ich beispielsweise die Krankenschwester schlechter bezahle. Und das ist natürlich dann eine Umverteilung von unten nach oben. Die Krankenschwester baut ihr Vermögen ab, da sie kaum über die Runden kommt und durch die Rendite der Besitzer der Krankenhauskette, die sind ja in Deutschland in der Hand einiger weniger sehr, sehr reicher Familien, die werden von Jahr zu Jahr reicher. Naja gut, das ist genau diese Vermögensumverteilung, die jetzt auch zum Öffnen der Schere geführt hat.
Mhm. Zum Öffnen der Schere hat sicher auch geführt, dass die großen Konzerne ganz wenig oder kaum Steuern zahlen, in Deutschland Riesengewinne machen. Das wäre auch so ein Ding, dass tatsächlich alle Firmen, alle Konzerne, nicht nur die Mittelständler Steuern zahlen?
Richtig. Also dieses Schließen der Steuerschlupflöcher, das ist eine ganz elementare Sache. Was da auch unter dem Dach der Europäischen Union beispielsweise momentan gestattet ist, an Steuerumgehungsstrategien, ich sage hier nur Amazon, Apple, Google, das ist einfach, ja, da drücken sich einfach die Konzerne vor ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Sie erzielen diese Gewinne nun mal nicht in Luxemburg oder in Irland, sondern in den großen Märkten, unter anderem in Deutschland. Daher sollten sie auch hier die Steuern abführen müssen. Mhm. Das ist ja eigentlich eine klare Sache. Andere Konzerne können das nicht so leicht umgehen. Und da ist natürlich dringend Bedarf, die Gesetze zu ändern.
Ein Konzern, der auch wenig oder keine Steuern zahlt, ist die FIFA, das heißt die Weltorganisation des Fußballs. Und Sie haben in einem Artikel am 12. Juni geschrieben, schafft die FIFA ab. Wieso denn das?
Ja, also die FIFA ist eigentlich, wenn man Superlativ von korrupt bilden würde, dann würde der wahrscheinlich FIFA heißen. Es ist ja schier unglaublich, was unter dem Dach der FIFA so alles vonstatten geht. Und gerade, also ich schaue mir gerne Fußball an, gerade für diejenigen, die den Fußball mögen, ist das eigentlich ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, dass es sowas wie die FIFA überhaupt gibt.
Was ist denn so korrupt an der FIFA und was kritisieren Sie da genau?
Also ziemlich jede Entscheidung da im FIFA-Exekutivkomitee ist ja nachweislich gekauft. Nehmen wir mal beispielsweise die WM-Vergabe an Katar, die ja auch breit diskutiert wird. Es ist ganz offen bekannt, dass dort Stimmen gekauft wurden. Jedes Mal, wenn da der neue FIFA-Präsident momentan ja der Sepp Blatter gewählt wird, gehen irgendwelche, ja meistens aus dem arabischen Raum, fliegen mit Privatjets durch die afrikanischen Länder und werfen dort mit Geldkoffern um sich, um den Herrn Blatter Stimmen zu kaufen. Das ist alles bekannt, ist das. Sie merken, da finde ich gar keine Worte für, dass sowas überhaupt akzeptiert wird. Und das Ganze ist ja, das ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig, macht Milliarden Gewinne. Die Personen im FIFA-Exekutivkomitee werden auch im zweistelligen Millionenbereich werden sie auch bezahlt und alles gemeinnützig. Und ja, das lassen wir uns gefallen.
Und die Steuern zahlen sie in den jeweiligen Ländern auch nicht, obwohl da Riesengewinne gemacht werden?
Komplett steuerbefreit, ja, weil sie angeblich ja in der Schweiz bereits besteuert werden. Also die FIFA sitzt in Zürich. Ja gut, dort sind sie als eingetragener Verein, ich glaube 4% Steuern zahlen sie, also das ist lächerlich wenig. Und dadurch werden jetzt Länder wie Brasilien beispielsweise, die diese immens teuer gewordenen Fußballweltmeisterschaften austragen, denen entgehen dadurch sogar die Einnahmen, die mit dieser WM im Lande erzielt werden, die fließen ab an die FIFA.
Jetzt sind wir noch zur FIFA gekommen, aber wir haben ja über das Vermögen gesprochen, wo es ist, und da ist jede Menge Geld. Wem gehört Deutschland, heißt das aktuelle Buch von Jens Berger, die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen, in Auszügen nachzulesen auf den Nachdenkseiten, nachdenkseiten.de, und dann kann man auch das Buch bestellen beim Westend Verlag oder über die Nachdenkseiten. Herr Berger, danke fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Buch gut läuft, und bis zum nächsten Gespräch.
Ja, danke schön.
Tschüss, schönen Tag noch.
Ciao. Ja, tschüss.